Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu Tessin Talks, einer neuen Podcast-Reihe von Regenauer Press. Für die Premiere heute zu Gast ist Michael Kajaleinen-Dräger von Plattform Respekt aus Österreich, einer überparteilichen und unabhängigen Initiative zur Förderung demokratischer Kultur und Diskussion. Hallo Michael, vielen Dank für die Zeit heute und dass du für das Gespräch zur Verfügung stehst.
Hallo Tom, danke für die Einladung. Ich freue mich schon auf unseren Austausch.
Ich mich auch. Wir haben uns schon vor einer Weile kennengelernt im Rahmen eines anderen Projektes, das Oliver Hess und ich unternommen haben im November. Da ging es auch um ein libertäres Peer-to-Peer-Netzwerk, The Network. Du warst einer der ersten, sagen wir, man sagt Early Mover, einer der ersten, der sich angemeldet hat und dort auch eine Seite erstellt hat für eben Plattform Respekt. Und ja, warst schon relativ früh da aktiv. Deswegen jetzt sprechen wir, denke ich mal, primär über eure Plattform. Und vielleicht als Einleitung kurz für die Zuhörer, kannst du dich kurz vorstellen, was dein Hintergrund ist und wie es dich persönlich zu Plattform Respekt verschlagen hat, beziehungsweise ja, was du außerhalb dieser Initiative tust.
Ja, also ich habe zwei Grundberufe, wenn man so will. Der eine Grundberuf ist, ich war mal Lehrer im öffentlichen Schulsystem in Österreich. Das habe ich rund 10 Jahre gemacht, habe dann auch eine kleine eigene Privatschule gegründet gehabt und habe aber bemerkt, dass Systeme, eben auch das Bildungssystem sehr eng sind und dass man, wenn man innerhalb des Systems aktiv ist, wenig Chancen hat, etwas zu verändern. Das war meine Erfahrung. Eine zweite Schiene, die ich begangen habe, beruflich ist, ich bin Supervisor, das heißt, ich begleite Menschen mittlerweile nicht mehr, aber ich habe das jahrelang gemacht auch. Ich begleite Menschen in beruflichen Herausforderungen und vor allem dann auch natürlich aufgrund meiner Beziehung zum Schulsystem, zum Bildungssystem insgesamt, auch Elementarpädagogik, Kindergarten, vor allem Menschen im pädagogischen Kontext habe ich begleitet und habe so aus dieser Perspektive, nämlich meiner humanistischen Sicht auf die Welt und die Ausbildung, die ich in der Supervision gemacht habe, war eben eine humanistische, auf Basis von humanistischer Psychologie, habe ich so mein Menschenbild entwickeln dürfen und eben dieses sehr umfassende Menschenbild bekommen, wo es darum geht, dass der Mensch eben Körper, Geist und Seele ist, Seele im Sinne der Psyche vor allem. Ich selbst habe für mich erkannt, dass es durchaus auch sowas wie eine spirituelle Dimension gibt. Habe dann eine Zeit lang auch Energetiker gearbeitet, das heißt, habe mir so auch Dinge angeeignet, die so zur Gesundheitsförderung, zur Stärkung der Selbstheilungskräfte notwendig sind. Das habe ich mittlerweile auch nicht mehr als Fokus meiner beruflichen Tätigkeit, womit ich jetzt also hauptsächlich beschäftigt bin. Beruflich ist in der Erwachsenenbildung oder sprich im Personal Training. Das heißt, ich begleite einfach Menschen bei ihrer Entwicklung, biete verschiedene Trainingsformate an, habe auch ein Konzept entwickelt, das sich Entfaltungsbegleitung nennt, was wirklich von Kindheit an sozusagen Menschen auch dazu bewegen will und begleiten will, dass sie zu dem kommen, was sie wirklich interessiert, was sie wirklich ausmacht, was in ihnen steckt. Und dann gibt es jetzt schon diesen Sprung auch zur Plattform Respekt. Ich bin keiner der Ersten gewesen, der da dabei war, aber ich habe über meinen homöopathischen Arzt die Plattform kennengelernt und bin dann sozusagen einmal als User eingestiegen auf die Website, habe gesehen, da gibt es alternative Berichterstattung, da gibt es etwas, wo sich Menschen Gedanken machen und sozusagen auch meinen Zweifel, meinen Problemen, die ich mit dem offiziellen Narrativ zum Thema Corona habe, auch Nahrung geben und sagen, okay, man kann das anders sehen, es gibt auch Leute, die sich damit beschäftigen und habe dann so im ersten Jahr eigentlich irgendwie so von außen mal mitgewirkt, indem ich mir Informationen geholt habe, indem ich auch mich informiert habe auf andere Weise. Und da ich auch, und das ist sozusagen eine ehrenamtliche Tätigkeit, auch journalistisch tätig bin, war es mir immer wichtig, auch Informationen zu kriegen und die auch zu überprüfen auf ihren Wahrheitsgehalt, auf ihre Relevanz. Und da hat die Plattform Respekt recht gute Informationen geboten oder bietet sie auch bis heute. Und so bin ich dann Schritt für Schritt ein Stück näher rangekommen und habe dann im Jänner 21, also vor etwas mehr als einem Jahr, einem Aufruf gefolgt. Dieser Aufruf lautete in einem Newsletter, gemeinsam Inseln bilden. Das hat mich sehr fasziniert, also irgendwie angesprochen, auch von der Emotion her. Und da wurde dann auch gebeten, dass man, ob man Räume oder Örtlichkeiten hat, die man zur Verfügung stellen kann für Treffen. Denn es wurden im Oktober 20 die Initiative gestartet, von der Plattform Respekt sogenannte Foren zu gründen, also Ortsgruppen, die wirklich so ein Offline-Netzwerk, darum auch der Network, das war ja dann auch so eine gute Beziehung, die da entstanden ist, also Offline-Netzwerke zu bilden. Das heißt, man trifft sich trotz der Verbote, die einfach da waren, und trifft sich im privaten Rahmen und vernetzt sich und tauscht sich aus, jammert sich mal ein bisschen an und versucht dann eben kurz oder lang auch Lösungen zu entwickeln. Und das war der Einstieg in die Plattform. Und dann gibt es in der Plattform Respekt auch ein Bildungsteam, das sich mit dem Thema Bildung beschäftigt, wo ich dann auch angedockt bin, gesagt habe, das ist mein Thema, da möchte ich mich einbringen. Und weil ich so eben auch alternativ denke in Richtung Menschen sollen den Interessen nachgehen können und soll dabei Unterstützung kriegen. Selbstbestimmtes individuelles Lernen ist ganz wichtig. Nicht im Sinne des schulischen Lernens, sondern des natürlichen Lernens. Und dann bin ich auch in die Redaktion von Respekt eingebunden worden oder habe mich dafür gemeldet und bin da auch jetzt ein Stück journalistisch tätig, eben alles ehrenamtlich in diesem Zusammenhang, was Respekt betrifft, aber mit sehr viel Freude und mit sehr viel Engagement. Und ja, so bin ich eben mit der Plattform zusammengewachsen und auf diese Weise sind wir dann eben auch, haben wir eben auch mal über Netzwerk berichtet, das hast du schon angesprochen, wo ich meine, dass das auch eine sehr wichtige und wertvolle Initiative ist. Mhm.
Vielen Dank. Ja, Plattform Respekt erreicht man ja im Internet unter respekt.plus, ne? Als Web-URL. Jetzt aber grundsätzlich mal die Frage zu Plattform Respekt. Die Plattform oder die Initiative wurde gegründet im Rahmen der Corona-Krise oder bestand die auch schon vorher?
Nein, tatsächlich war der Auslöser der Gründung der Plattform Respekt die Corona-Krise, und zwar relativ früh, ich glaube im März oder April des Jahres, also vor knapp 2 Jahren des Jahres 2020 ist diese Plattform gegründet worden, so Gründungsväter, wenn man so will. Es waren tatsächlich, wie ich gehört habe, Männer, die da aktiv waren, waren
alte weiße Männer.
Ja, und weiße. Okay, das heißt der Dr. Martin Hadic, der ja als Virologe, Epidemiologe und Impfarzt durchaus einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, eine Praxis in Österreich und auch in Deutschland hat, und der aber mit einer sehr alternativen Sichtweise aus medizinischer Sicht auf die Situation relativ schnell sozusagen rausgekommen ist. So war der eine. Der zweite war Peter Weiß. Peter Weiß ist ein Urgestein in der Ökoszene in Österreich sozusagen, war dabei, als es um Hainburg ging und um dieses Kraftwerk, das da vor Jahrzehnten einmal auch gebaut werden sollte an der Donau, und Atomkraft, Anti-Atomkraft und so. Also der war auch einer dieser Gründungsväter, und ein Künstler bzw. Kunstmanager, Udo Preis, auch ein sehr engagierter, sehr stark vernetzter Mann, der eben sehr umtriebig ist bis heute und der da eben seine Connections, seine Netze, die Netzwerke, die er da hat, genützt hat, um Menschen zusammenzubringen, um einmal auch eine Plattform, es ist tatsächlich eine Plattform, es ist kein Verein, der da dahinter steht. Es gibt so einen Förderverein, der das Finanzielle regelt und Aktivitäten der Plattform unterstützt. Aber die Plattform ist wirklich als solche zu verstehen, dass sich hier Menschen vernetzen können, ohne jetzt irgendwo Mitglied oder Mitglieder werden zu müssen, sondern einfach zusammenkommen zu einem bestimmten Thema und auf Basis eines Ehrenkodex, der ja auch auf der Website zu sehen ist.
Das klingt insgesamt ja im Prinzip nach Positionen aus dem traditionell linken Spektrum, wenn man sich den Hintergrund jetzt auch der Gründungsväter anhört. Natürlich, wenn man auf der Webseite liest, ist es eine überparteiliche und unabhängige Initiative. Also es geht hier weder um links noch um rechts. Nichtsdestotrotz hat sich ja im Zuge der Corona-Krise sozusagen eingebürgert, eine gewisse Umdeutung der Semantik. Also alles, was mit Bürgerrechten zu tun hat, mit Demokratie, mit Einsatz für den Souverän, wird ja gerne jetzt medial, speziell in den Leitmedien, wird dann gerne dargestellt mit so einer Tendenz in die rechten Ecken, ja, also heißt dann gleich Nationalsozialismus nah oder hier in Deutschland dann die Reichsbürger. Ist das bei euch ein Thema? Ist das in Österreich ähnlich wie in Deutschland, dass, wenn man sich engagiert im Bereich Demokratie, was bis dato eigentlich jetzt nicht unbedingt als rechts, sondern eher als Mitte der Gesellschaft galt. Habt ihr das in Österreich dann auch? Weil in Deutschland ist das Framing natürlich sehr extrem. Ja, jeder, der sich auch nur ansatzweise mit Demokratie, Stärkung der Demokratie, mit Debattenräumen auseinandersetzt, wird relativ schnell in diese rechte Ecke geframed.
Ja, das ist vergleichbar. Also das ist auch etwas, was sehr verblüffend ist und was mich auch anfangs völlig verwirrt hat, dass man sozusagen aus einer durchaus, wie du auch richtig sagst, linken Sichtweise auf Gesellschaft plötzlich in die andere Ecke verfrachtet wird. Ich selbst bin ja keiner, der diese Ecken und Schubladen mag. Ich bin auch schon in allen Schubladen gesteckt im Laufe meines Lebens, auch durch mein ehrenamtliches Engagement in verschiedenen anderen Bereichen. Also ich glaube, es bleibt eigentlich nichts über, wo man mich noch hineinstecken könnte. Aber es ist sehr spannend gewesen, dass das relativ schnell auch passiert ist, auch in Österreich, ja, dass hier durchaus, also dass Menschen, die eigentlich aus der linken Szene kommen, sehr schnell in die andere Richtung gepusht wurden. Also Peter Weiß zum Beispiel oder Udo Preis. Aber wie Martin Hartl sich da jetzt orientiert hat, weiß ich nicht, da kenne ich ihn zu wenig. Mhm. Tatsächlich aber ist er sehr schnell eben auch, also wir hatten ein Stück aufgrund einer, wir waren anfangs nicht so präsent in der öffentlichen Wahrnehmung, sage ich mal. Ja, das hat Vor- und Nachteile. Also ich habe ja die Plattform eben auch so über Mundpropaganda, über meinen, wie schon gesagt, homöopathischen Arzt kennengelernt. Vorher war mir die Plattform, obwohl sie schon einige Monate existiert hat, nicht bewusst oder bekannt. Es wurde so eben so intern irgendwie weitergegeben, Mundpropaganda. Und dadurch war die Plattform in der Öffentlichkeit auch nicht so positioniert oder so wahrnehmbar und hat daher auch einmal so ein gutes Fundament, glaube ich, eine Basis entwickeln können, die nicht gleich einmal gestört wurde irgendwie von außen. Also es wurden so Grundfesten einmal ermöglicht. Als dann so eine öffentlichere Wahrnehmung stattgefunden hat, auch durch Positionierungen, durch den Aufbau eben des Redaktionsteams, der Presseabteilung, wenn man so will, durch Presseaussendungen, durch bestimmte auch sehr fundierte Stellungnahmen, die zu bestimmten Themen gemacht wurden, auch durch Beteiligungen dann letztlich an Demonstrationen, zwar nicht als Veranstalter der Demos, aber als Mitwirkende an Demos oder an diesen Großdemos auch, wo natürlich dann alle gleich einmal auch als rechte Schwurbler durchaus schnell bezeichnet wurden, ist natürlich auch da eben ein Stück diese Vereinnahmung durch die öffentliche Meinung oder durch die veröffentlichte Meinung erfolgt. Und ja, sind wir sozusagen auch ein Stück in dieser Ecke gelandet. Wir haben auch dann immer, es wurde auch in einigen Tageszeitungen dann eben von Initiativen beziehungsweise von Meinungen und Standpunkten, die wir veröffentlicht haben, auf die wurde repliziert und zwar nicht sehr freundlich und irgendwie hat auch ein sehr bekannter Kommentator aus dem Standard hat dann sehr, sehr deutlich seine Position der Plattform Respekt gegenüber geäußert und die war alles andere als freundlich. Da gab es natürlich dann eine Replik, aber ja, ich denke, es ist wirklich vergleichbar, ohne die deutsche Situation im Detail zu kennen, mit dem, was auch in Deutschland abgeht. Und ja, bei uns sind ja das die in Deutschland Reichsbürger genannten, sind ja bei uns die Staatsverweigerer, nicht? Das heißt, alle die sozusagen, und da gibt es ja auch immer wieder auch Urteile und Verurteilungen von Menschen, die eben sich außerhalb dieses sogenannten Verfassungsbogens stellen. Das ist halt immer auch so die Frage, wie extrem, wo steht man dann? Ja, aber das, unser Ziel ist es ja, innerhalb des Verfassungsbogens Dinge aufzuzeigen, die eben nicht passen. Ja, und die auch, ja, genau.
Ja, es ist erstaunlich, ne, dass also speziell Leute, die sich einsetzen für Demokratie, dann vom Staat, vom System gerne bezeichnet werden als Demokratiefeinde. Das ist in Deutschland mittlerweile ja wirklich regelmäßig der Fall. Wenn irgendwelche Gruppen sich engagieren für demokratische Grundprinzipien, dann gibt es kurz darauf da ein Framing seitens der Regierung, dass sich hier im Prinzip Leute staatsfeindlich artikulieren und eigentlich gegen die Demokratie vorgehen. Also es hat eine gewisse Schizophrenie. Aber jetzt nochmal zur Plattform zurück. Also wenn man auf die Seite geht, ja, man sieht, ihr habt sehr viel Inhalt. Also es gibt Artikel, es geht um Transhumanismus, es geht aktuell, sehe ich einen Beitrag über den WHO-Pandemievertrag. Also ihr habt sehr viel redaktionelle Arbeit im Prinzip. Das heißt, es schreiben viele Leute. Wer ist bei euch dann oder wie kann ich mir das vorstellen? Wer schreibt bei euch und wer macht dann die Recherchen? Weil es ist ja recht redaktionell recht viel Aufwand, ja.
Ja, also das freut mich, dass es so rüberkommt und dass da eben die Themenvielfalt erkennbar ist und auch die durchaus fundierte und gute Recherche. Wir sind ein relativ kleines Kernteam in der Redaktion, die sozusagen wöchentlich zusammenkommen und sich überlegen, welche Themen sind wichtig, was ist gerade aufgepoppt, welchem Thema wollen wir uns zuwenden. Und dann haben wir so ein gewisses Netzwerk auch an Fachleuten, Fachmenschen, die sich da eben in dem einen und dem anderen Bereich gut auskennen und die sozusagen sozusagen diesem kleinen Kernteam an Redakteuren zuarbeiten und Informationen zur Verfügung stellen oder sogar selbst auch schreiben. Ja, also das heißt, wir haben jetzt da auch nicht den großen journalistischen Anspruch, sondern es geht um die Fachexpertise, die wird natürlich dann auch von denen, die sich im Journalismus ein Stück besser auskennen, dann entsprechend noch ein Stück bearbeitet, ohne das jetzt inhaltlich zu verändern, aber zumindest von der Ausführung ist manchmal wichtig. Ja, und gerade eben, weil du es ansprichst, die Themenvielfalt ist auch, hat auch einen Nachteil, weil sie ja sozusagen auch dazu führt, dass man sich irgendwie zerfleddern könnte und keine Struktur reinkriegt oder keine Schwerpunkte. Wir haben gerade jetzt eben ein Meeting gehabt, auch wo wir versucht haben, nochmal zu schauen, wo wollen wir heuer im Jahr 2022 unsere Schwerpunkte setzen und was wäre denn sinnvoll, wo wir dranbleiben können. Und das ist gerade jetzt im Laufen dieser Prozess, weil wir ja selbst auch bemerkt haben, dass natürlich nach einer gewissen Zeit, wenn du sehr intensiv und vor allem ehrenamtlich arbeitest, auch zeitintensiv natürlich arbeitest, dass dann irgendwie die Luft rausgeht und das sollte ja keinesfalls passieren, sondern wir wollen dieses Projekt ja auf guter Basis weiterführen und da müssen wir auch dann einfach schauen, wie wir mit unseren Kräften haushalten oder wie wir das Team noch ein Stück erweitern können auch.
Mhm. Wenn man jetzt die Webseite anschaut, wie gesagt, dann im Fokus steht natürlich das Thema Corona. Es gibt da Aufklärung, es gibt lange Artikel, aber ihr habt ja eben noch ein paar andere Schwerpunkte. Was macht die Plattform Respekt denn aktiv jetzt im, sagen wir mal, Alltag? Wie kann ich mich als Mitglied engagieren? Welche Aktionen, welche Publikationen, welche Schwerpunkte hattet ihr bisher, also im Rahmen der Corona-Krise, wie sie sich in den letzten 2 Jahren dargestellt hat und wie sieht das jetzt aus vor allem, weil sich, ich denke, das Narrativ aktuell ein bisschen wandelt, also in den meisten Ländern werden die Maßnahmen zurückgefahren, Impfpflichten stehen auch unter Umständen wieder zur Debatte, wo sie schon im Prinzip gesetzt waren oder sind on hold, also werden pausiert. Von daher ändert sich da der Fokus ein bisschen dann vom Thema Corona auch mehr auf den ja, auf den politischen Teil, auf die tatsächlich Rechtsstaatlichkeit, demokratische Arbeit im Bereich des Systems, also im Bereich des Systems Staat, oder ist in Österreich die Lage immer noch sehr angespannt, was jetzt das Thema zum Beispiel Impfpflicht angeht und muss man da aus bürgerrechtlicher Sicht im Prinzip weiter aktiv sein, muss man da den Fokus noch drauflegen, wie ist das bei euch?
Okay, ich versuche, das ist eine sehr komplexe Frage, ich versuche es der Reihe nach jetzt einmal anzugehen. Also zuerst, also vorausschicken möchte ich einmal eins. Also alle Menschen, die sich eben in der Plattform Respekt, also die andocken wollen, sagen wir es mal so, die haben die Möglichkeit über die momentan, ich weiß nicht, ich habe sie jetzt nicht nachgezählt, aber doch um die 30 oder etwas mehr Foren, da wirklich auch zusammenzukommen. Also das ist sozusagen, wenn man will, die Basis auch letztlich der Plattform, dass sich Menschen an bestimmten Orten regelmäßig treffen, um sich auszutauschen, um miteinander auch durchaus zu planen, Perspektiven zu entwickeln, zukunftsfähiges Zusammenleben und all diese Themen, die du genannt hast, auch im kleinen Rahmen zu besprechen und wirklich vor Ort im Rahmen dieser kleinen Gemeinschaften, so im Sinne dieses Act Local, but Think Global, ne, dass man diese Richtung auch zusammenkommt. Und da entstehen dann verschiedenste auch Initiativen und Projekte. Das kann ich auch von dem Forum, das ich koordiniere, in Krems an der Donau, da nordwestlich von Wien, sagen. Und das ist einmal so, da passiert wirklich so diese Basisarbeit, da sind die Leute zusammen, da ist Dynamik drin, da passiert jede Menge.
Ja, das also ist der Fokus wäre im Prinzip schon auf der analogen Verbindung, auf dem persönlichen Treffen.
Absolut.
Und dem Aufbau eigentlich einer parallelen Sozialstruktur mit Gleichgesinnten.
Ja. Ja, genau. Also das ist ein wesentliches, wenn nicht sogar das wesentliche Kernelement, das ich erlebe. Ob es anfangs intendiert war, weiß ich nicht, aber es ist jedenfalls da und ich finde das auch sehr wertvoll und sehr wesentlich. Ja. Dann hast du von den Themen gesprochen, die wir auch behandeln, beziehungsweise die Plattform auch in der Vergangenheit behandelt hat. Und tatsächlich ergibt sich eine kleine Veränderung jetzt für das heurige Jahr, aber in der Vergangenheit war das Thema, war zuerst einmal das Thema mit den Masken im Vordergrund. Ja, das heißt, okay, welche Relevanz haben Masken, welche Bedeutung haben sie, was bewirken sie, sind sie sinnvoll, sind sie nicht sinnvoll. Es war ein ganz großes Thema, das eben da im Vordergrund stand anfangs. Dann gab es natürlich auch verschiedene medizinische Themen, grundsätzlich eben, welche Möglichkeiten der Gesundheitsvorsorge im wahrsten Sinn des Wortes gibt es. Also wir haben ja einige Ärzte auch in unserem, auf der Plattform, in diesem Ärzteteam, unter anderem den Dr. Christian Schubert, vielleicht ist der auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt, der so diese Maschinenmedizin immer wieder kritisiert. Ja, der sagt, der ist Psycho-Neuroimmunologe. Ja, das heißt, der sieht natürlich die Gesundheit des Menschen als sehr komplexes Geschehen, wo eben die Psyche eine große Rolle spielt und hat dazu auch publiziert und ist jemand, der eben sich diesem Thema sehr stark widmet, eben Prävention im wirklichen Sinn. Also eine Vorsorgeuntersuchung ist ja keine Prävention, nicht? Das ist ja sozusagen, da stellst du dann fest, ob es passt oder nicht mehr passt. Ne? Aber tatsächlich zur Gesunderhaltung trägt das relativ wenig bei. Und da gibt es da gab es eben auch ein Thema und das wird auch weitergeführt werden, diese Perspektive eben, diese Gesundheit auch auf der Metaebene anzuschauen und nicht nur anhand einer einzelnen Erkrankung, die da gehypt wurde und in den Mittelpunkt gestellt wurde, sondern wirklich zu schauen, was hält den Menschen gesund. Ja? Und was macht dich gesund, wenn du eben erkrankt bist? Ja, das sind so diese Aspekte, die haben schon begonnen im letzten Jahr, die werden voraussichtlich heuer noch einmal ein bisschen stärker in den Fokus kommen. Und damit kommt man so ein bisschen weg von diesen alltäglichen Themen wie Impfung und so. Im Hintergrund allerdings, und Masken, ja, im Hintergrund allerdings ist natürlich das Impfthema in Österreich nach wie vor aktuell. Weil das sogenannte Impfpflichtgesetz ist ja nicht von der Agenda verschwunden, sondern es wurde nur sozusagen pausiert oder ausgesetzt. Das heißt, es ist eigentlich in Kraft, aber es wird nicht angewendet im Moment. Und da gibt es so eine Evaluierungskommission, die eben dann im Juni wieder zusammentreten wird und dann schauen wird, ob die vorhandenen Impfstoffe einen Wert haben für die Bekämpfung der Pandemie, das ist ja in dieser Kriegsrhetorik auch, ne? Bekämpfung der Pandemie, oder ob sie keine Relevanz hat, ob es gelindere Mittel gibt, wie dann die aktuelle Situation ist, auch was die sogenannten Zahlen betrifft und so weiter. Also das heißt, dieses Thema ist zwar jetzt nicht im Vordergrund, aber es ist ein Thema, das durchaus wieder anspringen wird, denke ich, ja, weil ich habe so das Gefühl, dass die Regierung in Österreich nicht von dem Thema wegkommen will. Zumindest wird es für bestimmte Altersgruppen, denke mal so, für die ältere Generation, zu der ich mich ja auch schon zähle, wird es wahrscheinlich eine Rolle spielen, schätze ich mal, ist so mein Eindruck. Womit wir uns natürlich auch sehr intensiv beschäftigt haben, und da war anfangs auch eine sehr intensive Zusammenarbeit mit den Anwälten für Aufklärung bzw. für Grundrechte, das waren diese rechtlichen Rahmenbedingungen, all diese Verordnungen. Wir sind ja, ich denke, in Deutschland ist es ähnlich, ich kenne mich jetzt im deutschen Rechtssystem zu wenig aus, aber wir haben ja sozusagen eine Verordnungsdiktatur mittlerweile, um es jetzt einmal auf einen sehr polemischen Punkt zu bringen. Das heißt, es wird zwar ein Basisgesetz geschaffen, aber in dem Gesetz wird der Gesundheitsminister, also im Speziellen der Gesundheitsminister oder auch der Bildungsminister, ermächtigt, bestimmte Verordnungen für den jeweiligen Bereich zu erlassen. Und die wiederum müssen ja dann auch nicht entsprechend irgendwo abgestimmt werden, sondern er macht das dann einfach, weil er ja aufgrund des Gesetzes, das so sehr allgemein formuliert ist, da auch dazu ermächtigt wird. Und in dem Zusammenhang gibt es ja immer wieder auch die Frage der Verfassungsgemäßheit oder Mäßigkeit dieser Gesetze und Verordnungen. Und da waren wir auch sehr engagiert. Und es gibt auch ein kleines Juristenteam bei Respekt, aber vor allem arbeiten da die Anwälte für Aufklärung und Grundrechte in Österreich sehr intensiv und mit denen sind wir gut vernetzt. Anfangs intensiver, jetzt ein bisschen lockerer, weil aber wir greifen sozusagen immer auch auf deren Expertise und Erkenntnisse zurück und veröffentlichen diese oder stellen die zur Verfügung auch für interessierte Menschen. Ja, und zuletzt, also im letzten Jahr haben wir dann auch das Thema Kinder in den Fokus und das war der letzte Schwerpunkt, den ich ansprechen möchte, das Thema Kinder. Denn gerade die Jüngsten und die junge Generation ist tatsächlich ja jene, die jetzt durch das, was sie erleben, also die Kleinsten zum Beispiel, die vor 2 Jahren geboren wurden, die kennen die Masken so, als würde es zum Leben dazugehören. Ne? Die sehen ihre Eltern immer wieder damit. Ja, zum Teil ist auch in den Kindergärten und elementarpädagogischen Einrichtungen so, dass Masken getragen werden von den Betreuungspersonen und den dortigen den Fachkräften. Und wir haben das sehr schnell aufgezeigt auch und eine Initiative auch gesetzt, einen Folder gemacht. Also es gab dann viele verschiedene auch Prospekte und Folder, die auf bestimmt wie Masken oder wie Kinder hingewiesen haben und auch auf Möglichkeiten, wie man da auch eine alternative Sichtweise bzw. eine alternative Handlungsweise, Haltung und Handlungsweise entwickeln kann.
Ja. Ja, das klingt relativ ähnlich doch zu Deutschland, weil da ist es im Prinzip auch so ein Verordnungsdschungel. Es gibt dann zwar ein übergeordnetes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung oder irgendwie Infektionsschutzgesetz, und da werden natürlich dann unglaublich viele Maßnahmen per Verordnung dann auch bundeslandspezifisch umgesetzt. Also es und so wie du es vorhin kurz erwähnt hast, es hat dann teilweise sehr viel Kriegsrhetorik, hatte es von Beginn an, also Macron, andere Präsidenten haben da im Prinzip vom Krieg gegen das Virus gesprochen, wir sind im Krieg und so. Also es war schon relativ früh sehr, sehr militant, aber man hatte dann eigentlich über den Verlauf der 2 Jahre hinweg eher das Gefühl, dass da ein Krieg gegen die Bevölkerung stattfindet. Ja, also dass eben dass Freiheiten eingeschränkt werden, dass die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gewahrt ist. Jetzt die Frage natürlich, es gibt wirklich sehr viele Bewegungen in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, die sich für Aufklärung engagieren, die versuchen, einen Gegenpol zu setzen zum offiziellen Narrativ. Hattet ihr das Gefühl, dass ihr in Österreich mit der Aktion, mit Plattform Respekt, dass ihr eine gewisse Öffentlichkeit generieren konntet, dass ihr ein Momentum generiert habt, dass das Ganze ja eine längerfristige Geschichte ist, die sich noch entwickeln kann, die jetzt auch im Prinzip, sagen wir mal, mit Abflauen des Pandemie-Narrativs oder mit zumindest Pausieren des Narrativs, die das Potenzial hat, ja, sagen wir mal, langfristig eine positive gesellschaftliche Veränderung herzustellen, dass es also eben weggeht von diesem, wir brauchen mehr Staat, mehr autoritäre Strukturen, die uns die Gesundheit sicherstellen, die für uns sorgen. Das ist ja so ein bisschen, was man im Prinzip von allen Regierungen momentan hört und ja, eigentlich das Gefühl hat, dass je mehr Staat, desto sicherer sind wir. Hattet ihr das Gefühl, dass ihr da was erreichen konntet, und habt ihr das Gefühl, dass das über diese Pandemie hinaus noch Mehrwert und Momentum erzeugt?
Also ich bin sehr zuversichtlich, dass es über die Pandemie hinausgeht, und da sind wir eben auch gerade dabei, da jetzt diese Perspektiven noch einmal auch zu überprüfen und zu schauen, was lässt sich eben aus dieser Situation heraus für die Weiterentwicklung der Gesellschaft generieren. Das ist also ein ganz wichtiger und wesentlicher Aspekt. Und da sind wir nicht allein, wie du gesagt hast, es gibt zahlreiche oder fast schon zahllose Initiativen, die in diesen Bereichen auch aktiv sind, was ja wunderbar ist. Und es ist zuletzt vor einigen Monaten, ja, ich glaube 2 oder 3 Monate ist es her, Anfang des Jahres war es, dass der Udo Preis, der ja auch Gründungsmitglied oder Initiator der Plattform Respekt war, dass dem auch durch sein Vernetzen gelungen ist, eben mehrere Organisationen sozusagen zusammenzukriegen und eine sogenannte ARG-Perspektiven, also Arbeitsgemeinschaft-Perspektiven zu unter Anführungszeichen installieren. Das heißt, es ist ein loses Zusammenkommen, aber ein regelmäßiges Zusammenkommen verschiedener Initiativen. Da sind auch die kritischen Polizisten dabei, das Pflegepersonal dabei, da sind die kritischen Soldaten dabei. Wobei für mich da immer verblüffend ist, wenn ich ein kritischer Polizist oder Soldat wäre, dann wäre ich kein Soldat oder Polizist mehr. Aber gut, das ist nur meine. Aber das wichtig
hätte ich
ist,
jetzt gefragt, ja. Genau. Wie ist denn in Österreich? Sind die im Umgang mit den Menschen freundlich, weil also ich habe das Gefühl, zumindest wenn man nach Deutschland schaut, Berlin, in den größeren Städten, da wurde da schon relativ handgreiflich zugegriffen seitens Polizei und Sicherheitsbehörden.
Also da habe ich die Wahrnehmung, dass es in Deutschland extremer abgelaufen ist als in Österreich. Wir sind ein bisschen gemütlicher, wie man so schön sagt. Ne? Ja. Allerdings gibt es natürlich doch die eine oder andere Schikane, die vor allem dann meiner Wahrnehmung nach und der Wahrnehmung derer, die sich damit auch beschäftigt haben, eher von der jüngeren Generation der Polizisten ausgeht. Also ich kann das auch jetzt hier von Krems sagen, bei diesen Montagsspaziergängen, die wir hier hatten, und auch bei den kleineren Demonstrationen in dieser rund 30.000 Einwohnerstadt. Da gab es eben diese beiden Gruppen auch, und die Älteren waren eher sehr, ja, locker. Und dann gab es halt so 2, 3 von den Jüngeren, wahrscheinlich wurden die auch dazu beauftragt und die haben das gern gemacht und die dann eben diese Kontrollen durchgeführt haben. Aber es gab jetzt so generell gesehen wenig Übergriffe, also so wirklich körperliche Gewalt, selten bis gar nicht, ja, aber es gab so die eine oder andere Schikane halt, die man erlebt hat. Aber diese Übergriffe, die ich aus Deutschland gesehen habe, die habe ich in Österreich auch bei den Großdemos in Wien zum Beispiel nicht erlebt. Ja, also das dürfte ein Unterschied sein, meiner Wahrnehmung nach.
Also ja. war das System oder der Staat oder macht es in Österreich einen weniger totalitaristischen Eindruck als derzeit in Deutschland, oder täuscht das? Weil Österreich an sich ist ja, ich denke, ein bisschen vergleichbar mit der Schweiz, auch eher ein die Bürger sind da auch ein bisschen freiheitsliebender. Man ist eher man hat gerne seine auch regionale Autonomie. Ich denke, in den Bundesländern auch in gewisser Weise. Hat man das Gefühl, dass da der Staat wirklich autoritärer wurde in den 2 Jahren oder lässt sich das im Alltag nicht so festmachen?
Doch, es lässt sich auch festmachen, vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie du es aus Deutschland kennst. Aber tatsächlich hat sich eben hier auch das Gefühl eingenistet oder auch die Realität, dass eben verstärkte Kontrollen durchgeführt werden, dass man nicht so das Gefühl hat, man ist jetzt irgendwie frei in seinem Tun. Es passiert sehr viel subtil, finde ich. Ja, das heißt, es wird so dieses Narrativ gepflegt. Also das konnten wir hier auch in unserer Gemeinde, in dieser 2000-Einwohner-Gemeinde, wo wir leben, erleben, dass das, glaube ich, ist vielen so gegangen, dass es eben aufgrund dieses Narrativs und der Geschichten einfach zu Brüchen kam in den Beziehungen, dass man sozusagen auch auf Distanz gegangen ist, ja, also körperliche Distanz, soziale Distanz, und dass man sich dann schief anschaut. Oder meine Frau, die auch im Gemeinderat aktiv ist, musste auch erleben, dass sie mit ihrer Sichtweise allein ist in einem 21-köpfigen Gemeinderat. War sie 1 gegen 20, ja. Und hat also auch hier durchaus immer wieder, oder ich wurde im Fußballstadion angesprochen, wo es denn meine Frau so treibt, nicht? Also das sind so diese Mechanismen, die subtil sind, die schon was machen mit einem Menschen, ja. Also es ist so, sozusagen, es kommt von oben nach unten und der Staat muss gar nicht so sehr autoritär wirken von oben herab, sondern die Bevölkerung macht da irgendwie mit und spielt bei das Spiel des Staates mit oder macht es dann eben so ein bisschen perfide, ne? Ja. Ja. Und das ist wahrzunehmen. Also das ist etwas, was sichtbar wird. Und ja, die Autorität des Staates ist wirklich spürbar. Also ich erlebe sie stärker als noch vor 2 Jahren tatsächlich.
Ja. Ja, es gibt schon diese in Deutschland auch sehr ausgeprägte Blockwart-Mentalität. Also jetzt gerade vor, ich denke, 2-3 Tagen ging irgendwie eine Webseite online, wo man, also vom Staat finanziert offensichtlich und eingerichtet, wo man dann Impfverweigerer, also Impfunwillige melden soll. Ja? Also dann man soll praktisch seinen Nachbar da melden online und dann auch noch kategorisieren, ob er jetzt ein gefährlicher Impfverweigerer ist, also irgendwie bei den Querdenkern oder so Reichsbürger oder irgendwie halt rechts, weil er sich für Demokratie engagiert, oder ob er nur ein unaufgeklärter, ungeimpfter ist. Also tatsächlich so eine Art Denunziationsportal, staatlich finanziert und technisch umgesetzt. Da entsteht so ein Peer-Pressure, also so ein gesellschaftlicher Druck, sodass man im Prinzip seitens des Staates gar nicht den Druck ausüben muss, weil man Leitplanken, ein Narrativ vorgibt und innerhalb dieses Narrativs der konformistische oder unaufgeklärte Teil der Bevölkerung dafür sorgt, dass der Druck aufrechterhalten wird, ja, selbst wenn der Staat ihn zurücknimmt. Also sieht man auch daran, dass wenn die Maskenpflicht jetzt fällt, wie schon länger in der Schweiz und jetzt demnächst in Deutschland, dass es immer noch einen ansehnlichen Anteil von 10, 20, 30, 40 Prozent, je nachdem, wo man ist, gibt, die weiter die Masken tragen, ja, weil sie in dem Narrativ sind. Ja. Und erstaunlich dann auch, dass so wie jetzt in der Schweiz, die Pandemie-Maßnahmen enden im Prinzip von heute auf morgen, die Leute dann aber im Restaurant wieder sitzen ohne Maske, ja, ohne diese Todesangst, die sie einen Tag vorher mit der Maske noch hatten, und dass man im Prinzip aber auch einen Schalter umlegen kann und von einem Tag auf den anderen ist die Pandemie beendet und jetzt ist Ukraine das Thema, ja, und alle sind dann jetzt solidarisch mit der Ukraine, also man hat schon das Gefühl, dass es so eine gewisse Massenhypnose, eine Massenhysterie gibt und dass ein gewisser Teil der Gesellschaft tatsächlich unter einer Art Hypnose steht, weil man muss nur sagen, schau dahin und die Leute drehen den Kopf. Ja. Das ist sehr extrem mittlerweile, habe ich zumindest den Eindruck. Ja.
Ich glaube auch, dass das dazu beigetragen hat, eben diese sogenannte Pandemie, dass Menschen auf diese Weise agieren bzw. reagieren oder nur noch reagieren und in ihrer Aktion oder im Agieren gehemmt sind oder sich auch das kann man, so viele waren eh nie wirklich aktiv, sage ich mal, das poppt jetzt vielleicht auch nochmal deutlich auf, so wie in vielen Gesellschaftsbereichen jetzt einfach klar wird, was alles schiefgelaufen ist, und zwar nicht in den letzten beiden Jahren, sondern Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, ja, und das dieses Reagieren eben so irgendwie jetzt nochmal so ein bisschen perfektioniert wurde, ja, man schaut nur noch dorthin, wo man hinschauen soll und Eben, Ukraine-Krieg, genau. Nächstes Thema auch bei uns in Österreich natürlich die Frage der Neutralität, die Frage NATO-Mitgliedschaft steht zwar nicht zur Debatte, aber wie definiert man diese sogenannte Neutralität? Und unser Bundeskanzler hat ja auch anfangs, als er zum ersten Mal darauf angesprochen wurde, hat er ja auch gesagt, für ihn ist die Neutralität etwas, was man Österreich aufgezwungen hat. Mhm. Ja, also das ist schon eine sehr, sehr steile These. Er hat sich dann zwar ein paar Tage später umgedreht und die andere Meinung vertreten, aber das bleibt ihm hängen. Und ich glaube auch, dass er das durchaus so gemeint hat oder selbst so sieht. Ja, der war ja ehemals unser Innenminister, der ja dann Bundeskanzler geworden ist. Als Innenminister durchaus ein Hardliner, als Bundeskanzler hat er ein bisschen mehr Kreide gefressen jetzt. Also,
Ja, die Neutralität ist in der Schweiz auch nicht mehr ganz so neutral jetzt offensichtlich. Also ich wohne ja schon lange hier und da war eigentlich, hat man nie Partei ergriffen. Aber jetzt im Thema Ukraine doch dann auch. Ja. Also nicht, dass man jetzt alle Sanktionen mitträgt, aber irgendwie so zwischendrin. Ja. Also man hält sich aber jetzt auch nicht ganz an die eigentliche Vorgabe der Neutralität, die in der Schweizer Bundesverfassung stünde.
Ja, spannend in dem Zusammenhang ist ja auch, dass in Österreich jetzt ein 10 Milliarden Euro schwerer Neutralitätsfonds geschaffen werden soll, in dem eben unser Bundesheer aufgerüstet, mit dem unser Bundesheer aufgerüstet werden soll.
Ja, ja, ja.
Und solche Dinge, ja. Das ist wirklich etwas sehr Krasses. Und auch, dass in den letzten Wochen Militärübungen stattgefunden haben, in einem Ausmaß, wie es noch nie der Fall war. Also unsere Eurofighter durften wieder mal fliegen und man hat auch in Niederösterreich, wo ich hier lebe, auch die Bevölkerung unter Anführungszeichen gewarnt, dass man sich nicht schrecken soll, wenn da ein Militärflugzeug im Tiefflug plötzlich darüber fliegt. Nicht? Ich habe zwar keins erlebt, aber es war schon verblüffend, womit man da kommt, oder auch der Truppenübungsplatz Allensteig, das ist im Waldviertel oben ein bisschen weiter nördlich von uns, der hatte auch relativ viel Betrieb gehabt in den letzten Wochen, ist dann letzte Woche auch ein Waldbrand dort ausgebrochen, weil es ja so trocken war aufgrund der Übungen. Also irgendwie ist das Ganze schon fast, also sehr skurril, finde ich auch. Ja? Und vor allem, dass man da jetzt eben ein neues Narrativ schafft und sagt, okay, wir müssen aufrüsten, wir müssen uns verteidigen, weil wenn die bösen Russen kommen, um Himmels Willen, was passiert denn da? Und dann müssen wir uns schützen. Also ich glaube, es ist gleiche Systematik, nicht? Wenn wir anschauen, diese Pandemiegeschichte, jetzt diese Kriegsgeschichte, es geht ja um den Krieg gegen das Virus, jetzt geht es um den Krieg in der Ukraine. Das sind Dinge, die also so, die zeigen Systeme oder Systematiken, wie sowas aufbereitet wird. Und da ist natürlich auch etwas, wo wir uns Gedanken gemacht haben als Plattform Respekt. Der Name Respekt spricht ja sozusagen auch etwas Wesentliches an, dieses respektvolle Miteinander. Und zu schauen, was bedeutet das, respektvoll miteinander auch Konflikte auszutragen. Nicht? Und da geht es ja auch um ganz persönliche Dinge. Und die wiederum werden in den Foren sehr gut gepflegt, weil es gibt in den Foren, von denen ich schon gesprochen habe, ja auch immer Moderatoren, die diese Meetings dann auch begleiten und leiten und die dann eben auch so eine Art Gesprächsleitfaden haben, wie gehen wir mit Konflikten um. Und da lernen die Menschen natürlich auch Basics, finde ich. Also gerade in Krems kann ich das sagen, dass wir wirklich auch im Lauf dieser eineinhalb Jahre, die wir da zusammen sind, schon sehr viel an Gesprächskultur entwickelt haben und auch gut mit den unterschiedlichen Meinungen, Sichtweisen und auch Konflikten umgehen können. Das hat sicher auch so einen, irgendwie einen Volksbildungscharakter, sage ich mal fast.
Ja, Krieg ist Frieden. Ja, momentan hat man den Eindruck. Ne? Also nicht nur beim Virus, auch jetzt in der Debatte, Alternative zu nichts tun ist Aufrüstung. Ja? Also Deutschland, alle NATO-Staaten sprechen jetzt von Aufrüstung und da kommen Begriffe, die man seit dem Zweiten Weltkrieg oder dann seit Ende des Kalten Krieges nicht mehr gehört hat oder dachte, die wären ein Relikt der Vergangenheit, kommen dann jetzt wieder hervor. Ja? Also vom Nuklearschlag bis sonst irgendwas, Weltkrieg 3, ja, gibt es dann ganz wilde Rhetorik jetzt auf allen Kanälen und man hat schon das Gefühl, dass man da diesem Orwell-Szenario von Krieg ist Frieden sehr nahe kommt. Ja? Und wie du sagst, es hat eine starke Parallele. Also ich empfinde die Reaktion auf das Thema Ukraine ähnlich hysterisch wie die Reaktion auf das Thema Corona. Also Verhältnismäßigkeit, Logik, Rationalität, Fakten auch, ja, das scheint keine Rolle zu spielen, obwohl bis vor wenigen Wochen noch die Ukraine selbst in den Leitmedien als das korrupteste Land Europas galt. Das waren klare Verbindungen von diesem Azov-Bataillon also dass es eine rechte Gruppe ist, ja, dass es da Verbindungen zu Nazi-Netzwerken gibt. Das war ja alles ein Thema auch in den Leitmedien, aber das von heute auf morgen ist das weg, ja, und die Leute hat man das Gefühl, oder ein großer Teil der Leute sind da relativ unreflektiert und springen dann auf den Zug auf. Jetzt dahingehend noch im Prinzip abschließend dann auch die Frage oder zwei Fragen. Wo siehst du die Gründe dafür, dass es also gesellschaftlich tatsächlich so ist, dass die Leute derart leicht manipulierbar sind heutzutage oder in Hysterie zu versetzen? Wo siehst du da den ausschlaggebenden Grund oder die historischen Begründungen? Und zum anderen natürlich dann, wenn ich jetzt über Plattform Respekt spreche und ihr habt ja auch einen Ehrenkodex auf der Webseite, ihr habt euch gewissen moralischen Leitlinien verschrieben und ich denke auch Werten der Aufklärung. Wenn man die anwendet, gibt es dann aus deiner Sicht dann auch eine Lösung dieses Dilemmas? Ja? Also hat man Möglichkeiten, das langfristig wieder in den Griff zu bekommen oder hast du das Gefühl, dass man da dann auch im Prinzip den hysterischen Anteil der Bevölkerung, mögen es 20, 40 oder 50% sein, dann irgendwo zurücklassen muss und man sich einfach parallel organisiert? Oder wie ist da im Prinzip deine Vision der Zukunft?
Okay, also zuerst einmal, wo sehe ich Gründe oder einen Grund oder einen Hauptgrund, nachdem ich jetzt in der Bildung lange gearbeitet habe oder mich da auch der Bildung verschrieben habe oder einem neuen Blick auf Bildung insgesamt, ja, sehe ich natürlich gerade jetzt, wenn ich das Schulsystem anschaue, ein großes Problem, weil dieses Schulsystem ja einfach seit seiner Gründung durch Maria Theresia und der sogenannten Schulpflicht einfach darauf hinzielt, Menschen zu Untertanen zu machen. Also ich sage immer, der Begriff Unterricht sagt auch etwas nach unten richten, ja, also irgendwie die Menschen einfach klein zu halten, gefügig zu halten und letztlich abhängig zu machen von und dann gibt es in Österreich so dieses Phänomen, der Papa wird schon richten, hast du es. Ne? Das hat der Helmut Kawaltinger besungen, dieser tolle Kabarettist und große Denker für mich. Und das ist auch so. Ja, man orientiert sich immer nach irgendeinem, der es für einen richten wird. Und das ist ja auch etwas, was sich in der politischen Kultur in Österreich zeigt dann. Ne? Es braucht immer irgendwen, der dann Einfluss nimmt. Wir haben ja gerade diese Untersuchungsausschüsse auch laufen zu diesen ganzen Skandalen, unter Anführungszeichen, der Vergangenheit, wo Chats-Protokolle aufliegen, dass Politiker sich mit anderen Menschen vernetzt haben, um irgendwelche Begünstigungen. Also es ist ein wirklicher Sumpf, ein Morast, der hier herrscht. Und ich orte da, und das nicht nur heute, sondern schon viele Jahre, auch früher, dass wir im Bildungssystem ein großes Problem haben, weil dieses selbstbestimmte frei sich bilden nicht möglich ist, nämlich an den Interessen orientiert. Und das ist ja in anderen Ländern auch nicht so. Ja, also auch in Finnland, das Bildungssystem zielt ja darauf ab, die Menschen auf die bestehende Gesellschaft vorzubereiten. Und auch wenn sie das vielleicht ein bisschen sanfter und besser machen oder besser umgehen mit den Menschen, ein anderes Bild haben vom Menschen als lernendes Wesen, als wir in Österreich, so haben wir grundsätzlich in vielen Bildungssystemen dieser Welt das gleiche Problem und in Österreich halt ganz besonders, finde ich, wo Menschen eben hingeführt werden, was sie wissen sollen, was sie dann sagen sollen und was sie tun sollen. Und das ist für mich das Hauptproblem. Also hier gilt es anzusetzen und da habe ich jetzt auch noch kein Konzept, aber da gibt es unser Bildungsteam bei Respekt, wo wir uns jetzt Gedanken machen, sehr intensiv, wie könnte denn ein Bildungssystem, muss es ein System sein, ja, der Zukunft ausschauen oder ein sich bildender Zukunft, dass man zu einem anderen Menschen- und Weltbild kommt über kurz und lang. Und das führt zu deiner zweiten Frage, nämlich welche Vision ich habe oder was ich da für Chancen sehe. Naja, ich sehe jetzt die Chancen in dem Sinn, dass sich die Menschen eben im kleinen Kreis vernetzen, dass sie sich zum Beispiel zu einer bestimmten Umgangsform bekennen, also wie es jetzt zum Beispiel der Ehrenkodex auch bei Respekt ist, ja, also die Respektforen haben auch als Basis ihres Zusammenwirkens eben diesen Ehrenkodex und dass sie sich über diese Leitlinien dann eben so weit vernetzen und auch klar sind im Umgang miteinander, dass sie das, was Sinn macht und was notwendig ist, also im wahrsten Sinn dieses Wortes notwendig, also die Not zu wenden, dass sie sich zusammentun und etwas entwickeln. Und du hast von parallelen Strukturen auch gesprochen. Ich sehe im Moment keine andere Möglichkeit, als dass sich diese parallelen Strukturen, die ja schon auch zum Teil existieren oder sich gerade entwickeln, dass sich die dann einfach weiter etablieren. Und dass all jene, die jetzt noch unter Anführungszeichen auf der anderen Seite sind, die Chance haben, da auch anzudocken. Ja, und wie viele das dann sein werden, kann ich nicht sagen. Ich meine, ich habe jetzt keine Freude damit, mit einer Parallelwelt, ja, von zwei Teilen dieses Landes oder so. Aber ich bin nicht sicher, ob es nicht diesen zumindest Zwischenschritt braucht, dass sie sich die, die anders denken und die neue Impulse setzen wollen, einmal zusammentun und ihres tun und auch wegschauen von dem, was andere sagen, sondern hin zu dem, was sie entwickeln wollen, was sie für Perspektiven haben. Also zukunftsorientiert zu denken und nicht und lösungsorientiert und nicht am Problem herum. Doktern.
Ja, ja, also ich sehe das auch so, dass es im Prinzip eine Art Zwischenphase vielleicht gibt, wo ja, Gruppen wie Plattform Respekt oder andere Netzwerke oder unser Network-Projekt und andere Initiativen im Prinzip schon eine Art Parallelgesellschaft, nicht, dass man jetzt da die Tür zumacht und sagt, wir wollen hier alleine sein, aber dass es so eine Art parallele Struktur gibt, die dann langfristig vielleicht auch einfach die attraktivere Struktur ist, ja, dass also Leute, die in dem traditionellen System bleiben, dann irgendwann sehen, naja, da auf der anderen Seite ist das Gras eigentlich grüner, ja, die haben da mehr Spaß, es ist dort irgendwie libertärer, ich kann mich da eigentlich mehr entfalten und die Bildung bietet vielleicht auch ganz andere Möglichkeiten zur ja, persönlichen Entwicklung. Vielleicht ist das einfach dann der Zwischenschritt. Die sind vielleicht auch nicht so konsum- und Geld fokussiert. Ja, das wird sich ja auch sicher noch jetzt mit Währung und Inflation, das wird ja sicherlich auch noch einen größeren Stellenwert einnehmen, das Problem, weil das wächst. Und das ist dann eben, dass man was Attraktiveres schafft, was dann eben auch die, ja, sagen wir mal, konformistische oder vielleicht unreflektiertere Gruppe der Bevölkerung nachher attraktiver findet, sodass sie dann irgendwann rüberwechselt, ja, oder sich da anschließt. Ich denke, das ist so auch meine Vision, wie das laufen könnte. Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage zu Österreich. Und zwar, normalerweise wäre ja der, sagen wir mal, der Intellekt der Künstler, ja, ja, die Kreativen in der Gesellschaft, die sind ja normalerweise die Gruppe der Bevölkerung, die das System kritisieren, die den Staat kritisieren. Punk, ja, oder in Deutschland singt ein Westerhagen dann von Freiheit. Jetzt hat man aber den Eindruck, dass innerhalb dieser Corona-Krise keinerlei Kunst sich gegen das System wendet, dass kein Künstler, kein Intellektueller, kein Feuilleton aufgestanden ist und hat gesagt, der Staat wird da übergriffig, das ist unverhältnismäßig. War das in Österreich auch so oder hattet ihr dann doch auch Leute, die, sagen wir mal, als Idol oder als bekannte Persönlichkeit, als Stimme der Öffentlichkeit da vorausgeht und nicht dem System den Mund redet?
Gab Einzelne. Ich durfte das jetzt vor kurzem in einem Interview, das ich geführt habe für Idealism Prevails, mit zwei Künstlern besprechen, auch die Rolle der Kunst und wir haben es genannt, das Schweigen der schönen Künste, war der Titel unseres Gesprächs. Und tatsächlich ist es so, dass sich Einzelne geäußert haben, anfangs ein paar mehr, die dann relativ schnell auch ja, entsprechend kritisiert wurden oder auch Aufträge verloren haben etc. und dann wieder sehr schweigsam wurden. Einige wenige, die bis heute auch kritisch sind, also ich nenne jetzt Nina Proll zum Beispiel, die Schauspielerin, oder Eva Herzig, und zuletzt eben auch ein noch wenig bekannter Schriftsteller, der Jan David Zimmermann, mit dem ich eben sprechen durfte, der sich auch für den Bachmann-Preis, einem sehr renommierten Literaturpreis in Österreich, beworben hat und dem man dann gleich mitgeteilt hat, nur wenn er voll immunisiert und tagesaktuell getestet wäre, könnte er dann teilnehmen. Ne? Und daraufhin hat er einen offenen Brief, der dann auch im Feuilleton durchaus in der Presse und im Standard, glaube ich, Niederschlag gefunden hat und der auch aus seiner Sicht eben sehr viele Reaktionen hervorgerufen hat. Aber das sind Einzelne, ja, oder manche haben dann auch bei diesen in Deutschland initiierten Projekten mitgemacht, wo auch einige Schauspieler in Deutschland dabei waren. Ich habe jetzt den Namen vergessen.
Ah ja, das alles auf den Tisch und diese Dinge. Ja,
alles dicht machen, alles auf den Tisch und so, ja genau, genau. Da waren auch einige wenige dabei. Aber so im Großen und Ganzen, also wenn ich mir so die berühmtesten oder im Fernsehen vor allem bekannten Künstler oder auch Kabarettisten oder so anschaue, die haben sich zwar vor einem Jahr oder vor 3 Jahren war das mittlerweile, selbst persifliert, indem sie eine Sendereihe hatten mit Wir Staatskünstler, aber tatsächlich ist es so, ja. Das sind die Staatskünstler, die durften ja im ORF auch nur mehr auftreten, wenn sie entsprechend mitgemacht haben. Und ja, das ist sozusagen das Drama auch, das sich hier in Österreich zeigt, dass die eigentlich dazu berufen wären, da nicht aufstehen, aber das hat auch Gründe, weil die natürlich auch abhängig gemacht wurden im Laufe der Jahre von Stipendien, von Förderungen etc. Nicht? Und ja, ja. Sobald du da am Tropf hängst, bist du dran. Entweder lass du es bleiben und bist raus und musst schauen, wie komme ich zu meinem Überlebens- oder Lebensunterhalt. Und andererseits musst du mitspielen. Und ja.
ja, ja. Ja, es ist erstaunlich, ne? Also dann, man hätte in Deutschland auch erwartet, dass eben, wenn ein Westerhagen sonst von Freiheit singt oder ein Udo Lindenberg, ja, gegen autoritäre Staaten wettert, dass das dann im Rahmen der Corona-Krise auch der Fall wäre. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Und dann hat jemand wie Nena, die sehr bekannt ist, die hat sich dann tatsächlich geäußert, aber die war dann innerhalb von 2 Tagen auch gecancelt. Ja, die war dann die kam ja aus einer klassisch, sagen wir mal, linken Position eher, so linke Künstlerin, bisschen Punky, bisschen Disco. Ja, aber war dann innerhalb von 2 Tagen war sie dann rechts, Querdenker, Schwurbler und man hat auch noch die Inhalte bei der Mediathek gelöscht. Ja. Also das ging ruckzuck. Das ist erstaunlich, dass dann eben, da fehlt halt so eine Galionsfigur, wo man eigentlich denkt, die Kunst müsste da jetzt eigentlich die Gesellschaft, der Gesellschaft den Spiegel vorhalten und es passiert halt nicht, was sehr schade ist. Ne?
Ja, sehe ich auch so. Ja.
Aber dann ist es ja umso schöner, dass es eben sowas wie Plattform Respekt und andere Initiativen gibt. Deswegen, wir sind schon knapp bei einer Stunde, Michael, möchte ich abschließend aber noch fragen, wie kann man sich bei euch einbringen? Ist es nur für Menschen aus Österreich? Ist es aber oder ist es auch übergreifend? Kann jemand aus der Schweiz, aus Deutschland euch unterstützen? Oder wie kann man sich persönlich einbringen? Und vielleicht hast du noch irgendwie ein paar abschließende Worte für ein neues Projekt, für irgendwas, was bei euch jetzt dann nochmal passiert, wo man besonderen Augenmerk drauf haben sollte.
Ja, also die Plattform Respekt ist zwar ursprünglich in Österreich gegründet und natürlich hauptsächlich auch spricht sie österreichische, also Menschen, die in Österreich leben, an. Allerdings gibt es da keine Grenzen. Ja, also ich denke, das ist auch im Sinne dieser Bewegung so, dass wir hier keine Grenzen, die unnatürlich sind, einziehen wollen, sondern Menschen, die sich angesprochen fühlen, die meinen, hier auch mitwirken zu wollen oder Beiträge liefern zu wollen oder auch eine Frage in den Raum zu stellen. Man kann uns ja über die Website und über eine E-Mail-Adresse auch erreichen mit Anfragen oder mit Informationen. Also woran wir auch sehr interessiert sind, ist eben, wie schaut es in anderen Ländern aus? Wie geht es da los oder was tut sich da? Also dass diesen Austausch den fördern wir auch und haben auch durchaus Kontakt in das eine oder andere Land, auch außerhalb der Nachbarländer. Mhm. Aber wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, hier mal auch dabei zu sein. Natürlich auch das eine oder andere Mal, wenn man irgendwo in Österreich ist, zufällig mal oder Urlaub macht oder sich eine Zeit lang in Österreich aufhält, an einen dieser Foren auch anzudocken. Die sind ja auch sehr offen. Das heißt, man kann da auch nur eine Zeit lang dabei sein und sich mit Menschen tatsächlich auch vor Ort vernetzen, kennenlernen und vielleicht dann darüber hinaus eben in Kontakt bleiben, auch wenn man sich dann nicht mehr persönlich begegnet. Momentan ist das ja auch noch durchaus möglich beim aktuellen Internet, zumindest in diesem Ausmaß, das halt möglich ist. Ja, und ansonsten, wie gesagt, arbeiten wir gerade so daran, auch zu schauen, wo sind die Schwerpunkte unserer Arbeit heuer. Und es wird sicher so sein, dass wir uns auch mit dem Thema Verfassung nochmal auseinandersetzen werden. Also da sind wir gerade wirklich auch dran. Auch wir haben Bundespräsidentenwahlen im Herbst und unser aktueller Bundespräsident, der ja aus der Grünen Bewegung kommt, und der eben durchaus auch mich zumindest enttäuscht hat, und nicht nur mich, sondern auch andere, mit seiner Interpretation auch der Verfassung, die er für eine sehr gute hält, aber wo er dann auch eben Gesetze durchaus oder Verordnungen nicht kritisiert, die absolut verfassungswidrig sind, wenn man die Verfassung im Detail beschreibt. Das ist also sicher ein Schwerpunkt, den wir jetzt setzen wollen, im Rahmen dieser Bundespräsidentenwahl die Verfassung zu thematisieren und zu schauen, wo gibt es da Mängel in der Interpretation, weil auch der Verfassungsgerichtshof hat ja gestern in einer ersten Entscheidung 2G sozusagen und den Lockdown für Ungeimpfte einmal für diese eine Woche im November, dafür ist die Entscheidung gefallen, hat er als rechtskonform und als verfassungsgemäß bezeichnet, ja, in seiner Entscheidung. Und das war schon ein schwerer Schock für viele. Ja, weil wir nicht davon ausgegangen sind. Gut, man muss sich immer anschauen, was ist das Anliegen gewesen, was war der Antrag. Aber das war um die eine Woche und im April wird dann eine weitere Entscheidung fallen für die vielen Wochen, die dieser Lockdown war. Und da gibt es natürlich auch, Verfassungsgerichtshof ist ja auch ein politisch besetztes, parteipolitisch besetztes Gremium. Ja, auch hier ist zu befürchten, dass eine gewisse Agenda im Vordergrund steht. Wie gesagt, wir wollen uns einmal sachlich damit beschäftigen, welche Möglichkeiten bietet die Verfassung, wie sie auch zu interpretieren. Und da gibt es ein paar Leute, die wir gerade kontaktieren, auch die uns dabei helfen sollen, das unter das Volk zu bringen. Und was man auch als Bürger dafür tun kann, dass hier Verfassungsmäßigkeit einkehrt.
Okay. Dann vielen Dank dafür. Nochmal kurz für den Abschluss. Also eure Webseite nochmal ist www.respekt.plus. Da findet man euch und wahrscheinlich von dort aus auch zentral Video-Interviews etc. Oder gibt es noch eine andere Seite?
Nein, das ist diese Seite, auf der man dann eben an verschiedenen, also gibt es verschiedene Links, die zu verschiedenen Unterkapiteln führen und die dann eben diese Themen auffächern, an denen wir dran sind.
Alles klar. Wunderbar, dann verlinke ich das entsprechend noch unter dem Podcast und bedanke mich soweit fürs heutige Gespräch, Michael.
Danke, Tom. Danke für die Einladung. Es war ein total spannendes und schönes Gespräch und ich hoffe, es wirkt auch und zeigt Wirkung.
Das hoffe ich auch. Ich denke, wir wiederholen das und schauen, wie sich die Dinge entwickeln und bleiben da dran.
Danke dir, Tom.